Wir sind im Jakobusbrief und Jakobus, er spricht in unser Leben hinein, das ist ja auch der Titel, ja, Glaube trifft Leben. Und heute sind wir in Jakobus Kapitel 5 und da geht es um diese Tatsache, dass Reichtum vergeht und wir uns deshalb die Frage stellen wollen heute Morgen, was bleibt, was ist der richtige Umgang mit dem Leben in dieser Zeit, in dieser Welt. Und dazu hat Jakobus uns einiges auch zu sagen. Und unser heutiger Predigttext ist Jakobus Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Ich werde nicht alle Verse lesen, aber uns so in die wesentlichen Gedanken mit hineinnehmen. Und der heutige Predigttext, der beginnt mit folgenden Worten. Und nun zu euch Reichen. Das sagen wir ja ganz schnell. Wunderbar, die Predigt heute Morgen, ich bin außen vor, weil ich gehöre nicht zu den Reichen. Endlich mal eine Predigt, wo ich da sitzen kann und mir keine Gedanken machen muss, ob das in irgendeiner Form vielleicht auch etwas mit mir zu tun haben könnte. Ja, wer von uns zählt sich denn schon zu den materiell Reichen? Gleichzeitig müssen wir wahrnehmen, dass wir in einem Land leben und in einem Teil dieser Welt, wo es uns so viel besser geht, wie vielen Menschen in anderen Teilen dieser Erde. Und mal ganz egal, wie viel Reichtum wir haben oder auch nicht haben, im Grunde ist es ja immer eine Frage, mit wem vergleiche ich mich? Und das Problem ist gar nicht so sehr die Menge des Besitzes, den wir haben, sondern vielmehr die Frage, wie gehen wir damit um, mit dem, was wir haben. Das ist die entscheidende Frage, auch die Frage, die die Bibel immer wieder stellt. Sie verurteilt nicht den Besitz, aber sie verurteilt, wenn wir eine falsche Einstellung dazu haben, wenn der Besitz zu unserem allumfassenden und kostbarsten gehört, was wir haben. Und wenn wir mit dem, was wir haben, auch noch egoistisch umgehen. Und darum geht es heute in diesem Text. Ich kann viel haben und kann trotzdem ein großzügiger Mensch sein mit dem, was ich denn besitze. Oder ich kann mit dem, was ich habe, auch meine Macht ausdrücken und andere Menschen unterdrücken, anderen Menschen das Gefühl geben, du hast deutlich weniger wie ich, ich habe eine ganz andere soziale Stellung als du. Und das kann man an ganz unterschiedlichen Stellen ausdrücken. Aber wie gut ist es, wenn wir Menschen sind, die mit dem, was sie haben, andere Menschen beschenken, die großzügig sind und auch da mit dem gut umgehen, was sie denn besitzen. Und ich habe mir selber so die Frage gestellt, wie gehe ich mit dem um, was ich habe? Wie großzügig bin ich mit dem, was Gott mir geschenkt und mir gegeben hat? Und ich meine, da wird die Frage und auch der Text, was Jakobus hier schreibt, für uns auch zu einem ganz persönlichen Thema. Und ich habe in meinem Leben viele großzügige Menschen erlebt, die mich haben lassen an dem, was sie haben. Und da bin ich bis heute dankbar dafür. Wenn ich heute an Motorrad fahre, dann hat es ein ganzes Stück auch damit zu tun, dass ich eben in meinem früheren Ort, wo ich gewohnt habe, einen lieben Freund hatte, der hat sich irgendwann ein Motorrad gekauft und als er es hatte, durfte ich schon damit fahren, wenn er es nicht gebraucht hat. Irgendwann hat er gesagt, ich kaufe mir neues, ich verkaufe dir das zu einem günstigen Preis und mit dem fahre ich bis heute, 15 Jahre später, immer noch und fühle mich total beschenkt, weil jemand großzügig war. Wenn wir in Urlaub fahren, dann dürfen wir auch da Dinge genießen, die anderen gehören, die sie uns einfach mal für eine Zeit ausleihen, wo ich so spüre, da steckt ganz viel weites Herz drin. Und ich habe mich dann gefragt, habe ich auch so ein weites Herz? Und da habe ich so dann doch festgestellt, es fällt mir gar nicht immer so leicht, das, was ich habe, mit anderen zu teilen. Also zum Beispiel, ich habe eine gute Werkstatt, die ist gut ausgerüstet, da kannst du manches Werkzeug finden, wenn du irgendetwas zu Hause mal machen willst. Und deshalb fordere ich mich selber heraus und lade dich ein, wenn du mal ein Werkzeug brauchst, dann sag einfach mal, Werner, hast du das in deinem Keller? Ich würde das gerne mal ausleihen, weil ich entdecke bei mir, dass ich zwar schon gerne was ausleihe, aber am Ende hätte ich es auch gerne wieder so zurück, wie ich es denn ausgeliehen habe. Und da bin ich dann manchmal ein bisschen, wie der Schwabe sagt, ein bisschen päp, ein bisschen eng. Ja, und denke, nee, leb doch viel großzügiger mit dem, was du hast. Gib es einfach weiter, es liegt ja doch manchmal nur im Keller. Das sind Kleinigkeiten und trotzdem zeigt es so auch ein Stück so, wo wir vielleicht selber so Felder haben, wo wir auch lernen dürfen mit dem, was wir haben, wie wir damit umgehen und anderen auch eine Freude machen können. Also woran hängt unser Herz und was gibt uns Sicherheit? Das ist die zentrale Frage, die die Bibel an dieser Stelle bei der Frage des Reichtums und des Besitzes stellt. Jakobus, er lehnt sich immer wieder an Jesus an, seinen großen Bruder. Ja, er war ja im Grunde Halbbruder Jakobus, aber nicht nur den großen Bruder, sondern eben auch seinen Herrn und der Retter und Erlöser. Und deshalb finden wir bei Jakobus immer starke Parallelen zur Bergpredigt. Im Grunde jede Aussage, die du bei Jakobus findest, kannst du parallel dazu auch in der Bergpredigt in den Worten von Jesus lesen. Und so ist es auch mit dem Text heute Morgen. Ich lese einen Text aus Jakobus 5 und dann aus Matthäus 6, dann sehen wir schon die Parallelen. Und nun zu euch Reichen, sagt Jakobus, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird, Motten werden eure Kleider zerfressen haben und euer Gold und Silber wird vom Rost überzogen sein und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer und euer Fleisch verzehrt, denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Jesus sagt dazu Folgendes: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da merken wir nicht, der Mammon an sich ist das Problem, sondern wenn wir ihm dienen, wenn das unser höchstes Ziel, unser höchstes Gut ist, sondern wir sollen allein Gott an erster Stelle dienen. Nicht Gier, nicht Egoismus, nicht haben wollen, nicht unsere Sicherheit im Besitz sehen, sondern in Gott unsere Sicherheit finden. Wenn unser Besitz zu Konkurrenz zu Gott oder zu Konkurrenz gegenüber Gott gerät, dann ist etwas nicht in Ordnung. Denn das ist im Grunde schon das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, ihn an die erste Stelle setzen und nicht irgendwelche andere Götter daneben haben. Und auch das, was wir besitzen, was wir haben, wir können es verehren. Es kann uns so wichtig werden, dass es uns auffrisst, wie Jakobus auch hier sagt. Und wir merken, Jakobus provoziert auch an dieser Stelle zum Nachdenken. Der erste Punkt, den er uns deutlich ins Herz hinein schreibt, ist die Vergänglichkeit des Reichtums. Reichtum vergeht. Das wissen wir im Grunde alle sehr gut. Wir alle wissen, dass wir am Ende, wenn wir von dieser Erde gehen, nichts mitnehmen werden. Das ist jedem von uns bewusst und klar. Und wir leben auch in einer Welt, wo wir merken, wie zerbrechlich das Materielle ist. Wir brauchen nur an die Finanzkrisen denken, die wir auch in der letzten Zeit hatten, wenn wir 2008, 2009 denken, wenn wir an unsere augenblickliche Zeit denken, wo wir uns ja fragen müssen, bei allem, was wir auch an Unterstützung erleben, wie lange kann denn das so funktionieren? Es ist eine enorm herausfordernde Zeit. Und in so Krisenmomenten, da purzeln Werte, die davor ganz viel Bedeutung hatten, die können von jetzt auf nachher, kann der Aktienindex etwas ganz anderes zeigen. Denken wir nur an Wirecard, ja, ne? Viele Leute, die auch da investiert haben, die von jetzt auf nachher dann im Grunde sehr viel ärmer gewesen sind und die Verantwortung tragen, dann auch noch, wie wir es diese Woche gesehen haben, auch noch schweigen können. Und wir hoffen, dass sie ihrer Verantwortung entsprechend auch da gerade stehen. Auf der anderen Seite erlebe ich Spam-Mails, ganz lukrative Angebote, so nach dem Motto, du kannst ganz schnell zu ganz viel Geld kommen. Und ich hoffe, dass wir alle gelernt haben, dass das nicht funktioniert. Aber es ist ja manchmal reizvoll in einer Zeit, wo das Thema, wie komme ich denn zu Rendite, wo man merkt, naja, das ist relativ schwierig. Und was sagt uns Jakobus? Er ist sehr drastisch. Er sagt, klagt und weint. Es ist noch viel dramatischer. Was er eigentlich sagt, ist, kreischt und tobt. Ja, also wenn du mal merkst, dass etwas, was dir ganz wichtig war, dass das plötzlich weg ist, das kann schon Emotionen bei dir auslösen. Ein banales Beispiel. Wir hatten uns zum Jahreswechsel neues Alltagsgeschirr gekauft. Sehr schönes, gefällt mir sehr gut. Und bis jetzt ist noch nichts zu Bruch gegangen. Aber diese Woche ist passiert. Morgens bin ich aufgestanden. Ich weiß nicht, war ich vielleicht noch nicht so ganz bei Sinnen, habe die Spülmaschine ausgeräumt und die Dinge so schön aufgestapelt aufeinander, um sie dann an den richtigen Ort zu tragen. Nicht festgestellt, dass ich mein Tablett auf etwas gestellt habe, wo es nicht sicher stand. Und so mehr ich gestapelt habe, irgendwann macht es einen Riesenschlag und mir war wirklich zu heulen zumute. Mit dem Ergebnis. Es war am Ende nicht so dramatisch, wie es sich zuerst mal angehört hat, nachdem ich alle Scherben aussortiert habe. Aber du merkst, wie schnell so etwas, was dir irgendwo wichtig ist, dir dann, wie es irgendwo zu Herzen geht. Zum Glück habe ich eine Frau, die hat da gar kein Problem damit. Die hat 4 Kinder großgezogen, da ist vieles zu Bruch gegangen. Die sieht es völlig entspannt. Und nachdem ich zunächst mal emotional wirklich fast am Heulen war, habe ich gedacht, das bringt jetzt nichts, das ändert nichts. Jetzt lass dir den Tag nicht versauen durch eben das Passierte. Aber wie schnell, du kannst es in andere Dinge hinein vielleicht interpretieren, merken wir, dass Dinge dann Besitz auch Emotionen hervorrufen kann, die es eigentlich nicht hervorrufen sollte, weil vielleicht unser Herz doch zu sehr an dem einen oder anderen hängt. Und Jakobus sagt, der Tag kommt, wo alles vergeht. Und er beschreibt es ja sehr deutlich. Damals war Reichtum Korn und Gut, ja, das kann verrotten. Kleider waren auch, ne, Kleider machen Leute. Und wer viel im Schrank hat, da können auch mal die Motten ran. Ne, das sagt er, die Motten fressen es auf. Und er beschreibt etwas, was ja eigentlich unvorstellbar ist. Selbst Gold und Silber, sagt er, verrostet und seinen Wert verliert. Mit anderen Worten, die Dinge, die für uns so sicher sind, Jakobus sagt, selbst darauf kannst du eigentlich nicht bauen. Und er sagt, es kann dich so auffressen, dass es selbst dein eigenes Fleisch verzehrt. Also da merken wir, dass das Besitz von uns Besitz ergreifen kann. Und das ist das eigentliche Problem. Und da merke ich, Gott, ja, ich will auch da mein Herz immer wieder prüfen, wo das, was du mir schenkst, und das ist es ja, es ist geschenkt, es ist mir anvertraut. Was habe ich denn wirklich verdient im Leben? Es ist alles geschenkt. Wenn ich von dieser Haltung her lebe, dann frisst es mich nicht auf. Und das ist, was Jakobus sagt, darauf achtet, darauf habt den richtigen Fokus. Jakobus tadelt also die falschen Prioritäten, die Menschen setzen können. Er sagt in Vers 3, denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Also er richtet unseren Blick bewusst auch an das Ende. Das heißt, dieses bewusste Wahrnehmen, dass diese Welt nicht für die Ewigkeit besteht, dass es auch da Zeiten gibt, wo Dinge sich ändern, aber auch unser eigenes persönliches Lebensende. Und da ist die Frage, was bleibt am Ende? Was ist das Entscheidende? Was ist das, was am Ende zählt? Und wer da nur an das Äußere denkt, der ist eigentlich nicht wirklich reich. Der zweite Gedanke, also Reichtum vergeht, der zweite Gedanke, der schließt sich dem irgendwo natürlich an, ist die Gefahr des Egoismus, des ungerechten und unsozialen Verhaltens. Schlimmer noch, sagt Jakobus, ist den Arbeitern, die eure Felder bestellen, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt ein Leben in Luxus geführt, euch dem Vergnügen hingegeben, ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Mit anderen Worten, sagt Jakobus, ihr habt euch selber euer Urteil gesprochen mit eurem Verhalten. Gott muss euch schon gar nicht mehr urteilen, weil ihr alles im Hier und Jetzt und das noch so unsozial, so ungerecht, nur für euch egoistisch ausgelebt habt. Das Bild, das Jakobus zeichnet, ist ein reicher Bauer, der eben seine Tagelöhner hat. Und am Ende des Tages, ein Tagelöhner, das Wort sagt es schon, am Ende des Tages bekommt der Arbeiter seinen Lohn. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein klares Prinzip der Bibel, das ist im Alten Testament ganz klar und deutlich verankert. Und wer dem zuwider handelt, der begeht ein ganz großes Unrecht. Und die Bibel sagt, und das ist ja im Grunde ein Stück auch Trost, diese Ungerechtigkeit, die schreit zum Himmel. Die kommt zu den Ohren Gottes. Und bei allem, wo Menschen auch in unserer Zeit Ungerechtigkeit eben auch durch Ausbeutung, durch falsches Verhalten von Menschen erleben, müssen wir wissen, das geht an Gott nicht vorbei. Er ist ein gerechter Richter. Und die Herausforderung für uns ist, dass wir nicht egoistisch mit dem umgehen, was wir haben. Jetzt sagst du, trifft auf mich nicht zu, und da haben wir ja auch recht. Die wenigsten von uns haben wahrscheinlich Angestellte. Und wenn sie Angestellte haben, dann gehe ich davon aus, dass wir dafür sorgen, dass die gut bezahlt werden. Aber wir alle sind oft in Verantwortungen, wo wir auch Verantwortung tragen für andere Menschen. Und ich glaube, dass wir da dieses Grundprinzip auch übertragen dürfen. Was heißt es denn für uns? Wo stehe ich in der Gefahr, dass ich Macht egoistisch für mich ausnütze? Dass ich zunächst mal an mich denke und dem anderen irgendetwas vorenthalte, was ihm eigentlich zusteht? Machtmissbrauch kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen geschehen. Ja, wenn ich andere nicht fördere, wenn ich andere Menschen nicht unterstütze, weil es vielleicht jetzt gerade nicht zu meinem Vorteil ist, ich denke zunächst mal an mich und sollte eigentlich auch dem anderen helfen, etwas Gutes ihm ermöglichen. Ich kann Wissen anderen vorenthalten. Wissen ist Macht und kann damit Menschen eigentlich nicht das ihnen ermöglichen, was sie tun könnten, wenn ich die richtige Haltung habe. Von dem, was ich habe, gebe ich weiter. Und deshalb gib anderen, was ihnen zusteht. Und noch mehr, sei großzügig mit dem, was Gott dir gegeben hat, an Besitz, an Wissen und an Möglichkeiten. Sei ein Förderer und ein Ermöglicher. Denn das ist, was hier kritisiert wird, wo einer nur an sich denkt und eigentlich nicht an den anderen. Der dritte und letzte Gedanke, was ist denn krisenfest? Wir leben in einer Zeit der Krise. Keine Frage, es ist eine herausfordernde Zeit, in der wir leben. Und es fordert uns auch heraus, in dieser Zeit zu beten, auch für unsere Regierung Verantwortung zu tragen, und im Grunde auch für und nicht gegen zu handeln, sondern einfach auch im Vertrauen mit unserem Gott unterwegs zu sein. Warum? Weil wir nicht im Hier und Jetzt an alles glauben. Deshalb können Christen doch eine ganz andere Haltung auch in dieser Zeit einnehmen. Und da sind wir auch herausgefordert, eben zu fragen, was ist denn jetzt krisenfest? Was ist das Entscheidende? Was bleibt am Ende? Am Ende steht Gott über allem. Das macht Jakobus deutlich. Und es gibt nur einen, der über allem steht. Und das ist Gott im Himmel. Das ist unser Vater im Himmel, wo wir gesungen haben, mit offenen Armen steht er da. Jesus, der alles am Kreuz für uns getan hat, der uns einlädt. Und der Heilige Geist, der unser Tröster ist in unserem Lebensalltag. Und da sind wir doch wirklich krisenfest gerüstet und können auch mit einer anderen Haltung, anderen Gesinnung durch dieses Leben gehen, mit dem, was wir haben, auch mit dem, was diese Zeit von uns fordert, weil wir Jesus kennen. Er ist der unzerstörbare Reichtum unseres Lebens. Und deshalb sagt Jakobus: Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Nur mal diesen einen Satz aus dem längeren Abschnitt, den ihr nachlesen könnt. Wir warten auf Jesus. Wir erwarten Jesus. Und wenn wir warten, kann das so in zwei Haltungen passieren. Es kann dieses Warten sein, oh, warten, Lethargie, ich habe nicht irgendwie was vor, jetzt muss ich halt da warten. Und diese Art des Wartens ist ja nicht wirklich positiv. Da kommen wir manchmal auf dumme Gedanken, wenn wir einfach nur so warten. Die Bibel erzählt auch von diesen dummen Gedanken, auf die Menschen gekommen sind. Und Abraham musste auch warten. Und hat gedacht, dazwischen müssen wir mal eine Abkürzung machen und mal selber die Sache in die Hand nehmen, war nicht ganz so gut. Auch David war mal nicht so ganz da, wo er sein sollte und hat dann zu Hause geblieben und das war nicht so sehr gut. Da hat er eine schöne Frau gesehen und da konnte er nicht widerstehen. Also dieses nur einfach mal warten, nicht fokussiert unterwegs zu sein, ist nicht positiv. Aber es gibt auch ein positives Warten, wenn ich etwas erwarte. Wenn ich meinen Fokus auf ein Ziel gerichtet habe, dann werde ich in dieser Zeit dazwischen mich nicht verlieren in allem Möglichen, sondern auf das schauen, was ich erreichen will und es dazwischen auch so ordnen, dass es dem Ziel entspricht. Kleines Beispiel. Gestern hatte sich Familie kleinen Kreis angesagt, unsere Enkeltochter ist auch mitgekommen. Und samstags ist für mich oft so der Tag, ja, da kann man an der Predigt noch arbeiten, man hat ja noch Zeit, der Sonntag ist noch nicht da. Aber diese Woche war mir klar, Samstag, da habe ich was anderes vor. Da will ich nicht an der Predigt arbeiten, sondern da will ich Zeit haben mit meiner Enkeltochter. Und so war ich so fokussiert, dass ich gesagt habe, am Freitagabend, da muss die Predigt ziemlich fertig sein. Sie war nicht ganz fertig, aber so, dass ich gestern entspannt sein konnte. Und da merken wir, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir sagen, darum geht es, dann werden wir die Dinge dahin auch entsprechend ordnen. Und so will Gott, dass wir unser Leben auch leben. Fokussiert bleiben. Jesus, er ist der Krisenfeste. Was bestimmt dein Leben? Jesus und was er für uns hat, ist unzerstörbarer Reichtum. Behalten wir die anderen Dinge immer im richtigen Verhältnis. Wessen Sklave wollen wir sein? Nicht der Sklave der Angst, auch nicht der Sklave des Besitzes. Ja, No Longer Slaves ist ein Lied, das wir kennen. Und dass das Musikteam uns auch jetzt nochmal zusingen wird. Wir sind nicht mehr länger Sklaven. Warum? Wir sind Kinder Gottes. Er hat uns errettet, er hat uns befreit, er hat uns erlöst. Und wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann lassen wir uns auch nicht zu Sklaven dieser Zeit machen. Nicht zu Sklaven der Umstände, sondern wir sind darin frei bei all dem Äußeren, was uns manchmal einschränkt. Und wir werden auch nicht Sklaven sein des Besitzes, der Dinge, die uns, sie werden uns nicht bestimmen, weil Gott über allem steht. Und ich lade dich ein, dass du Jesus ganz neu in die Mitte hineinnimmst deines Lebens, deines Seins, damit alles andere seinen Platz findet und du nicht Sklave irgendwelcher Umstände, irgendwelches Sein und Besitzes bist, sondern du weißt, du gehörst diesem Herrn. Er macht frei. Wir sind Kinder Gottes.